Schönen guten Abend, hochverehrte Damen, werte Herren. Wir sind, glaube ich, jetzt so langsam im letzten Drittel unserer Vortragsreihe angelangt. Ich habe gerade mit unserem heutigen Vortragenden, dem Jürgen Lodemann, gesprochen, dass wir letzte Woche auch jemand aus Essen zu Gast hatten. Herr Lodemann ist nämlich auch in Essen geboren. Und der Reinhard Jahn, der letzte Woche hier über Krimis Ihnen etwas erzählt hat, stammt auch aus Essen. Und direkt neben Essen liegt Bottrop. Und da komme dann ich her. Also, alles dicht beieinander. Essen hat dann auch schon ein bisschen was zu tun mit dem heutigen Abend und mit dem Thema, das wir heute hören werden. Jürgen Lodemann, ich sage ein bisschen was zu seiner Biografie, da könnte man wahrscheinlich noch viel mehr dazu erzählen, aber ein paar Sätze sollten Sie wissen. Jürgen Lodemann ist heute hier in unserer Reihe zuerst einmal als Schriftsteller, weil er Romane schreibt, einen werden wir heute Abend kennenlernen. Er hat aber nicht nur Romane geschrieben, er hat von Theaterstücken bis Essays alles Mögliche zwischen zwei Buchdeckeln gepresst. Und alles, was da möglich ist, halte ich für uneingeschränkt empfehlenswert. Es füllt bei mir mittlerweile so einen kleinen Regalmeter und in den greife ich gerne hinein. Jürgen Lodemann hat als Journalist, als Redakteur angefangen nach seinem Studium, ist er zur Welt gegangen. Die Welt gibt es heute noch, hat aber heute einen etwas anderen Charakter als damals. Heute darf man das mit Fug und Recht ein ziemlich konservatives Blatt nennen. Damals war es im besten Sinne ein liberales Blatt. Da wurde also volontiert und dann, glaube ich, die ersten Lorbeeren gesammelt als Redakteur. Und von dort aus ging es weiter, nämlich aus dem Ruhrgebiet und aus Essen ins gar liebliche Baden-Baden zu einem Sender, dem Südwestfunk hieß der damals. Der ist später fusioniert worden mit dem Süddeutschen Rundfunk zum Südwestrundfunk. Das ist die ARD-Anstalt, die uns hier im Südwesten mit allerlei versorgt. Dort war Jürgen Lodemann Redakteur, und zwar beim Fernsehen und als Literaturredakteur tätig. Er hat also viele, viele Jahre, Jahrzehnte muss man sagen, Literatursendungen gemacht, und einige davon haben im Grunde dieses Format Literatursendung erst einmal begründet. Das gab es nämlich eigentlich noch nicht so richtig im deutschen Fernsehen. Und Jürgen Lodemann hat damit angefangen, über Literatur im Fernsehen Magazine zu machen, Sendungen zu machen. Da gibt es vieles Spannendes zu berichten aus dieser Zeit. Das ist nämlich gar nicht so unspektakulär oder unkritisch, wenn man Literatursendungen macht. Man kann da ordentlich anecken und in manchen Kreisen zumindest sehr unbeliebt machen. Das ist ihm sehr gut gelungen. Da gibt es einige sehr lustige Anekdoten auch. In dieser Zeit ist etwas entstanden, was Ihnen vielleicht schon mal begegnet ist, wenn Sie in eine Buchhandlung hineinlaufen. Sie kennen natürlich sogenannte Bestsellerlisten, aus denen vermerkt wird, welche Bücher sich gerade am besten verkaufen. Es gibt aber auch eine Alternative zu solchen Bestsellerlisten, die ja nicht mehr aussagen, als was gerade die Wirtschaft gut umsetzt, die Verlagswirtschaft. Es gibt die sogenannte Bestenliste, und diese Liste lässt Kritiker, Literaturkritiker monatlich sagen, welchem Buch sie am meisten Leser wünschen. Und das ist ein etwas anderer Ansatz, als nach Verkaufszahlen zu schielen. Das ist ein Ansatz, in dem versucht wird, Qualität und Interesse zu betrachten. Und diese Bestenliste, ich glaube, sie gibt es hier auch mittlerweile 30 Jahre schon, kann es sein, die wurde von Jürgen Lodemann ins Leben gerufen. Also, wir haben hier jemanden, der schon mal als Kritiker eine Menge geleistet hat für den literarischen Betrieb in Deutschland. Das hat sich jetzt mal wieder auf der anderen Seite kundgetan. Er ist nämlich jetzt als Schriftsteller auch noch Funktionär. Ist seit, glaube ich, 2 Wochen etwa der Vorsitzende des Schriftstellerverbandes, des Deutschen Schriftstellerverbandes in Baden-Württemberg. Und ja, ich habe vorher schon ihn gefragt, wann wird gestreikt. Vorsitzende von solchen Einrichtungen haben eine Menge Macht, wie wir gerade sehen. Und wenn er jetzt nicht die Züge zum Stoppen bringen kann, dann womöglich alle Druckpressen. Es gibt halt keine Bücher mehr, wenn die Autoren wollen. Ja, das so zum Berufsleben von Jürgen Lodemann. Neben dem steht die Tätigkeit als Schriftsteller, als Autor, als Romanautor. Und ein Projekt, ja, das hat mich sehr stark fasziniert, ist eine Romantrilogie, deren erster Teil mich zum Lodemann-Leser gemacht hat. Es war, glaube ich, auch der Erstlingsroman. Erschien Ende der 70er, ist das richtig? 75. Der hieß Anita Drögemüller oder Die Ruhe an der Ruhr. Und es war für jemanden, der sich ein bisschen mit der deutschen Nachkriegsliteratur beschäftigt, auch wieder ein, was Neues, was da passiert ist. Da hat jemand auf der einen Seite sehr anspruchsvolle Literatur gewagt, sich gleichzeitig aber eines Genres bedient, das gemeinhin nicht unbedingt mit, jedenfalls damals für die Literaturkritik, nicht unbedingt mit hoher Literatur verbunden wurde, nämlich es ist in der Tat ein Kriminalroman. Und was auch noch erschwerend hinzukam, es war das erste Mal, dass in solch einer Literatur ein Dialekt eine Rolle spielte, nämlich der jüngste deutsche Dialekt, der des Ruhrgebiets. Die Sprache des Ruhrgebiets wurde dort das erste Mal, nicht laufend, aber in manchen Dialogen eingesetzt, in einem Roman. Und das war ja auch wieder ein Wagnis, und etwas Neues, das ich damals dann für ungeheuer spannend fand. Und ich glaube, in diesen letzten 30 Jahren wahrscheinlich mindestens 4-5 Mal gelesen habe. Das war der Start einer Romantrilogie, und heute wird Jürgen Lodemann uns mit dem dritten Teil dieser, dem zweiten Teil, der als dritter erschienen ist, bekannt machen. Also manchmal arbeiten Schriftsteller nicht ganz so, wie man sich das vorstellt, nämlich nicht linear. Wenn Sie eine Trilogie schreiben, dann kann es schon mal sein, dass der dritte Teil vor dem zweiten Teil erscheint. Und so war das in diesem Fall. Also, der zweite Teil dieser Romantrilogie hat die Leser des Jürgen Lodemann ziemlich lange warten lassen. Ich habe auch hin und wieder mal gemeckert. Und irgendwann kam er dann. Dieser zweite Teil der Trilogie heißt Nora und die Gewalt- und Liebessachen. Der ist im letzten Jahr erschienen, im Asso Verlag in Oberhausen. Ja, und heute wird Jürgen Lodemann uns Teile aus diesem Roman zu Gehör bringen. Und der große Rahmen zu unserem Oberthema Erzählte Welt, den wird er sicherlich auch herstellen. Sie haben die Ankündigung gelesen, da geht es tatsächlich um Terror. Wenn man beim Thema Terror von Vergnügen sprechen kann, dann wünsche ich es Ihnen.
Schönen Dank, Volker Friedrich. Ja, ein Gespenst geht um, nicht nur in Europa, wie Marx sein kommunistisches Manifest mal 1848 begann, sondern das Gespenst, das heutzutage umgeht, das geht um die Welt herum. Terror. Und es gibt in all dem Terrorgemenge, das wir täglich ein bisschen in Nachrichten verfolgen dürfen. In all dem Gemenge gibt es eine Region, die offenbar es geschafft hat, den Terror zu beseitigen. Da ist seit gut 10 Jahren keine Bombe mehr explodiert. Und das ist Nordirland. Und um dieses Problem von Nordirland kreist dieser Roman, den Volker Friedrich erwähnt hat, Nora und die Gewalt- und Liebessachen. Vielleicht muss ich hier nicht nachtragen, dass Irland noch heute gespalten ist in einen größeren Süden, der republikanisch ist, die irische Republik mit der Hauptstadt Dublin. Und da gibt es im Nordosten diese Exklave, die gehört heute noch zu Großbritannien, Nordirland. Und nun gibt es in diesem Nordirland ungefähr halb so viele Protestanten wie Katholiken und ähnlich laufen andere Grenzen. Und man ist lange Zeit eben bemüht gewesen, auch dieses Nordirland zur Republik hinzuzuschlagen. Und da gibt es natürlich auch heute noch Bewegungen in dieser Richtung. Aber diese Bewegungen haben aufgehört, gewaltsam zu sein. Es findet, wie gesagt, seit 10, 12 Jahren kein Terror mehr statt. Und wie konnte das passieren? Wie konnten diese von langer Hand verfeindeten Parteien, Katholiken, Protestanten, Arme, Reiche, Iren, Engländer, wie konnte es geschehen, dass sie sich einander, annäherten, dass sie statt Bomben zu werfen und Häuser anzuzünden und Genickschüsse und Knieschüsse auszuteilen, miteinander zu reden anfingen und jetzt sogar im Moment angefangen haben, eine gemeinsame Regierung zu bilden. Mein Roman Nora und die Gewalt- und Liebessachen spielt 1980, also eigentlich auf dem Höhepunkt der letzten terroristischen Entwicklungen, wo man täglich auch, Sie sind wahrscheinlich zu jung dazu, wo man täglich in den Abendnachrichten serviert bekam, wieder einmal eine Bombe, wahrscheinlich von den Protestanten, wahrscheinlich von den Katholiken explodiert und wieder so und so viele Tote und entsetzliche Bilder und alles das kennt das, was Sie heute aus dem Irak und aus anderen Regionen serviert bekommen, bekam man damals regelmäßig aus Nordirland serviert. Und in dieser Zeit, 1980, ist also mein Langensieben, ein Essener Kommissar, die Hauptfigur in diesem Roman. Langensieben war in diesem Anita Drögemöller im ersten Roman ein regelrechter Polizeikommissar, hat aber in dieser Handlung der Anita Drögemöller zu viel Fehler gemacht. Anita hat das gar nicht überlebt, sodass er suspendiert wurde, mit einer Invalidenrente aufs Altenteil gesetzt, vorzeitig verrentet. Und als solcher will er eigentlich von der ganzen Welt in diesem zweiten Teil nichts mehr wissen. Die Welt hält er für mörderisch und ich würde mich da ihm vollinhaltlich anschließen. Er lebt als Einsiedler in einem Keller, in einem Souterrain, sagt man da ja wohl, in einer aufgelassenen, sehr schönen Souterrain-Wohnung, die irgendwie noch nicht vermietet wurde oder vielleicht hat er vorher ein Etablissement sein Wirken gehabt. Also eine Jessica ist die Eigentümerin, also es muss da sich wohl um ein Bordell gehandelt haben, das aber jetzt nicht mehr in Betrieb ist. Und dort hat er sich verkrochen. Er ist also mit dem Hausmeister gut zu Fuß und der erlaubt ihm gegen eine ganz geringe Gebühr dort zu übernachten. Er hat auch fast keinen Besitz. In der hinteren Ecke dieses Souterrains, da übernachtet er, also ein Penner, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und von seiner Familie und so weiter ist er getrennt. Und jetzt hört er aber unten in diesem Souterrain ein merkwürdiges Gespräch. Da geht es wohl A um den kommenden Staatsbesuch in Essen. Ja, Essen. Staatsbesuch der großbritannischen Queen. Die kommt nach Düsseldorf und wird dann anschließend nach Essen kommen zur Villa Hügel. Die Villa Hügel ist das Schloss der Krupps. Also wenn Sie mal das Vergnügen haben, ins Ruhrgebiet zu kommen, das Ruhrtal kann ich nur empfehlen, ist eines der schönsten Flusstäler, die wir in Deutschland haben. Glaubt niemand, aber ich sag's Ihnen, es stimmt. Und in diesem Ruhrtal ist im Süden Essens nun auch die Villa Hügel, das Schloss der Krupps. Und die Queen Elisabeth ist angekündigt für den kommenden Sonntag und wird dort empfangen, wird ein Dinner haben, wird der damalige Kanzler Schmidt wird da sein und der damalige Bundespräsident und es wird also großes geschehen und nun hört unten in seinem Souterrain in einer Villa auch im Essener Süden unser Langensiepen, der verhärmte und welthassende Langensiepen, hört ein Gespräch zwischen jungen Leuten, das ziemlich heftig ist. Und da geht es um diesen Besuch der Queen und dass man da irgendetwas unternehmen müsse. Er hört nicht ganz, er hört nicht alles, er hat nur undeutliche Brocken dieses Gesprächs und er muss schließen, dass da ja, etwas geplant ist, was nicht unbedingt allen gesetzlichen Regeln entspricht. Nun müsste er eigentlich als ehemaliger Kommissar sich zusammenraffen und aufraffen und müsste Meldung machen, anzeigen, aber stattdessen erwacht in ihm seine ganz private Neugier. Was wollen die eigentlich? Was sind das für Leute? Und dann kommt erschwerend hinzu, dass der weibliche Teil dieser jungen Leute, die Nora, als er sie sieht, sich als besonders schöne Frau herausstellt. Nora ist also 24 und Mick ist ein Ire und auch etwa 24 und den Herz, den er später kennenlernt, das ist ein fast 80-Jähriger, ein jüdischer Mitbürger. Und diese drei Figuren, um die dreht sich drehen sich Langensiepens Erlebnisse und Erfahrungen und diese komplizierte Handlung um die Queen herum lasse ich weg. Wir haben ja hier einen Rahmen, der handelt von Werten. Kann man von Werten etwas erzählen? Und ist die narrative Kunst in der Lage, uns das, was uns wichtig sein sollte oder gemeinsam sogar schon wichtig ist, näher zu bringen? Das ist ja die Frage, die diese Reihe, soviel ich das verstehe, klären sollte. Und so werde ich einfach diese komplizierte Handlung, die sich da entspinnt, um den Staatsbesuch der Queen, den werde ich höchstens in Andeutungen mitteilen. Auch das, was sich zwischen Langensiepen und dieser Nora abspielt, da spielt sich nämlich auch noch einiges sehr Vehementes und Vitales ab. Auch das werden Sie heute nicht vorgelesen bekommen, das überlasse ich Ihrer eigenen Lektüre. Ich greife immer Episoden heraus, die mit dem zu tun haben, was der Rahmen dieser Veranstaltungsreihe ist. Jetzt also ist er ins Gespräch geraten mit diesem Mick und der Nora und dem Herz. Und der Mick fragt nie, was gehört vom Bloody Sunday, 30. Januar 72 in Derry. Gutes Sonntagswetter. Durchs gute alte Derry wandern Leute, nette katholische Sonntagsleute, kommen allerdings aus der Unterstadt. In Derry heißt die Unterstadt Bogside, Scheißseite. In Bogside lernen von 100 höchstens 3 irgendwas Besseres, nicht 40 oder 60 wie hier im Essener Süden. An diesem Sonntag waren die Bogside-Leute immerhin ordentlich angezogen. Frauen und Kinder in sauberen Klamotten. Allerdings spiel nicht mit den Schmuddelkindern. Das ist ein Song, der damals kurz vor 1980 sehr populär war, von Franz Josef Degenhardt. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern. All diese Scheißseiten-Indianer, die wollten an diesem schönen Sonntag mal gut demonstrieren gehen. Manierlich und friedlich. Und wofür? Für gleiche Rechte. Rechte auch für Katholiken. Wollten irgendwas Kluges verkünden, vielleicht, dass auch Katholiken Menschen seien oder sowas. Vorneweg ein Transparent, Civil Rights Association, Bürgerrechtsgesellschaft. Lief anfangs auch alles ganz prima und friedlich. Dann aber plötzlich, ohne Vorwarnung, Schüsse, britische blutige Schüsse. The Parachute Regiment, königliche Fallschirmjäger als ihren Jäger. Erschießen 14 Leute. Bloody Sunday. Friedliche, unbewaffnete Leute. Von jetzt auf gleich 14. Und dazu jede Menge Verletzte. Blutige Krüppel für immer. Und der Bloody Offizier, der die Morde befohlen hatte, der wurde dann nicht vor Gericht gestellt. sondern der bekam Orden von der Queen, von Elisabeth persönlich. Auch seine Unteroffiziere bekamen, wie sagt man das bei euch, Ehrenzeichen, wegen Tapferkeit. Wer Sonntagsleute aus der Scheißseite totschießt, der muss bekanntlich ziemlich tapfer sein und wohl auch sehr ehrwürdig. Ja, wenn ich das richtig bedenke, sagt dann Langensiepen, dann haben Sie hier also ganz massive Probleme. Aber mich würde sehr interessieren, was für Probleme. Der Ire schaltete einen Mini-Lötkolben aus und legte den bleistiftdünnen Stab auf ein Regalbrett und blickte auf den Ex-Kommissar. Probleme haben wir mit einem sogenannten Rechtsstaat. Oder ist es für dich kein Problem, wenn so ein Staat Mörder nicht anklagt, sondern mit Ehrenzeichen behängt? Mir jedenfalls scheint es problematisch, dass nie ermittelt worden ist, von wem Gerard McKinney durchlöchert wurde, als der mit hochgehobenen Händen auf Elisabeths Soldaten zuging. Dass nie herauskam, von wem Alexander Nash die Beine zerfetzt wurden, als der zu seinem William wollte, zu seinem sterbenden 19-jährigen William. Oder wer diesem John Duddy, der gerade 17 geworden war, wer dem die Schüsse in den Rücken verpasst hat, nachdem der 17-Jährige eben noch über Priester Daly hatte grinsen müssen, weil der so komisch neben ihm hergelaufen war auf der Flucht vor den Irenjägern, weil sich im Wind Dalys Priestersotane so ulkig aufgeblasen hatte. Keiner von uns scheiß Bauxite-Leuten hatte geahnt, dass Londons Schießbürger ernst machen würden mit uns Halbwilden, mit uns Paddies, mit uns Schmuddelpapisten. Elisabeths Militär produziert nämlich keine Romane und keine Opern, sondern das, was die verdammte Realität ist. Zum Beispiel Jim Ray, 22, der hatte das transparent getragen, den Appell für die Grundrechte. Verletzt lag er am Boden, als ein Soldat ihm in den Rücken schoss. Gegen Mörder keine Ermittlung, kein Prozess, staatlich subventioniertes Morden und Rauben wie in den Zeiten von Grimmelshausen. Statt Justiz-Tapferkeitsmedaillen, eigenhändig verliehen von Frau Elisabeth. Seinen Freunden hatte Jim Ray noch zugerufen, nein, die Verletzung sei halb so schlimm. Und dann Bernard McGuigan, oh, bitte hör auf, flüsterte die Frau. Als letztes in seinem Leben wollte Bernard McGuigan mit erhobenen Händen und mit weißem Taschentuch zum Hugh Gilmore laufen. Zum 17-Jährigen, denn auch der lag platt auf der Straße und auch der starb, weil ihm Lilibets Helden den Rücken... Also gut, ich höre auf. Der Bernard jedenfalls hat ihm nicht mehr helfen können. Denn im selben Moment bekam auch er als letztes in seinem Leben... Also gut, ich lasse das jetzt. Und hoffe, auch für Herrn Langensiepen ist das bald nichts Neues mehr. Ich hörte, wenn es um Menschenrechte geht, dann denkt er an Opern. Langensiepen fand, nun sei es Zeit, diesem Mick entschieden zu widersprechen. Für den war er als Ex-Bulle offenbar von Grund auf begriffsstutzig, desinteressiert und menschenverachtend. Mein lieber Herr Mick, 1848 war mindestens so blutig wie euer Bloody Sunday. Auch 1848 ging es um Grundrechte, um Demokratie und endete brutal blutig. Und auch das blieb bei uns so unbekannt wie eure Massaker in England. In England? Das war, mein Lieber, in Irland. Dann redete der alte Herz wieder mit seiner ratlos belustigten Freundlichkeit. Als der amerikanische Präsident kürzlich in Berlin war, da sei auf den Schildern vieler Demonstranten die alte fromme USA-Selbstfeier zu lesen gewesen, das fromme God's Own Country. Zu lesen war da aber auch, dass Gott dieses sein privates Lieblingsland segnen möge. God bless America. Wer aber genau hinsah, der bemerkte, auf diesen Schildern fehlte in dem bless das B. Da stand nur less. Oh Gott, weniger Amerika. So ein Stoßgebet, das gefällt mir sehr. Ein B weniger und plötzlich ist wieder Licht. Da sagte Nora, less statt bless, das habe allein Professor Heinrich Herz bemerkt. Das habe man in keiner Zeitung gesehen und in keinem Fernsehkanal. Auch Alternativen dürften nicht leise bleiben, die Skandale schrien zum Himmel. Ihre dunklen Haarsträhnen standen ihr um den Kopf wie Indianerschmuck. Das Gespräch ist sehr ausführlich und geht sehr krumm durch Historie und Gegenwart. Und ich greife nur einige Dinge heraus, die für Sie hier in dieser Reihe interessant sein müssten. Eine der schwierigsten Balancen, sagte Herz, sei die zwischen nötigender Belehrung und nötiger Information. Nötigender Belehrung und nötiger Information. Er vergesse nie, was 1946 Erich Kästner gereimt habe. Dessen wunderbaren Reim könne er seit 1946 auswendig. Ihr habt das wunderbar erledigt. Vor einem Jahr schriet ihr noch Heil. Man staunt, wie ihr nun Freiheit predigt. Und kurz vorher das Gegenteil. Ich versuche zu verstehen, sagt jetzt Langensiepen, Sie wollen beim Staatsbesuch irgendeine List nutzen, eine Informationslist, eine Inszenierung, wie diese scheinbar unfressbare Pflanze, wie dieser Überlebenskünstler Schweig, habe ich da recht? Der Alte, der Orchideenforscher Herz, sagt es jetzt sozusagen durch die Blume. Also Langensiepen bohrt die ganze Zeit, er will rauskriegen, was die planen, was die vorhaben, was die, irgend von einer Aktion war ja die Rede, aber was für eine Aktion wird es geben am kommenden Sonntag, wenn die Queen kommt? Der Orchideenforscher sagt es jetzt also sozusagen durch die Blume und erzählte dann in leiser Vergnügtheit von der List der Pflanze Aristolochia arborea. Die benötige zum Überleben eine Mücke, die Pilze anfliege. Und sie hat es geschafft, die Pflanze Arborea hat es geschafft, auszusehen wie ein Pilz, täuschend ähnlich. Mit Orchideenlist zeigt sie Pilzlamellen, produziert Pilzgeruch. Und die Mücke fällt drauf rein. Begierig kriecht sie um den vermeintlichen Pilzschwamm herum, rutscht plötzlich in ein schlauchartiges Gefängnis, strampelt 2 Stunden im Inneren der Pflanze, bis sie genügend eingepudert ist mit Pollen, mit Daten, mit Informationen. Und am Ende öffnet sich Aristolochia arborea, die Mücke fliegt zurück ins Freie und verbreitet die Daten von Aristolochia arborea. Woher wissen Pflanzen, wie ein Pilz aussieht, wie ein Pilz riecht? Solche Überlebenslist, die bewundere ich unendlich. Gepriesen sei der Reinfall, sagte Mick. Vermeintlich dumme Gewächse, sagte Herz, wüssten witzigere Methoden als das Intelligente, das Großhirntier, dass ich bekanntlich wechselseitig die Schädel wegsprenge. Also am kommenden Sonntag praktizieren Sie die List der Mückenpflanze, so bohrt Langensiepen weiter. Wir arbeiten mit einer List, da haben Sie recht. Und wir arbeiten weder mit einer Tatkatastrophe noch mit einer Denkkatastrophe. Was sind denn bitteschön Denkkatastrophen? Zum Beispiel Ihr berühmter Schopenhauer. Gegen die Freiheitsbewegten des von Ihnen so sehr verehrten Jahres 1848. Gegen die wütete Schopenhauer. Es stimmt ja, unsere heutigen Freiheiten sind nicht vom Himmel gefallen. Die mussten erstritten werden, mühsam erstritten. Schopenhauer jedoch hatte 1848 Angst um sein Privateigentum und verfügte testamentarisch, dass sein Vermögen der Soldateska zustehe, die sie niedergemacht hatte, die Freiheitsbewegung im März 1848 in Berlin, im ersten unserer blutigen Märzmonate. Und den Wortführer der schwarz-rot-goldenen Menschenrechtskämpfer im ersten deutschen Parlament, den Paulskirchenmann Robert Blum, den hätte man laut Schopenhauer nicht erschießen, sondern henken sollen. Das heißt, im Exekutieren demütigen. Das Denken eines Großdenkers. Oder auch Sartre, der riet allen Unterdrückten, man wird entweder terrorisiert oder man ist selber Terrorist. Und der abendländische Meisterdenker Nietzsche, der befand nicht nur, der freie Mensch ist Krieger, sondern der forderte eine neue Partei des Lebens, welche die größte aller Aufgabe, die Höherzüchtung der Menschheit, in die Hände nimmt. Die schonungslose Vernichtung alles Entarteten und alles Parasitischen. erforderte also nichts anderes als das Nazi-Programm, 50 Jahre vor den Nazis. Den Hügelgärtner schüttelte ein schmerzlicher Lacher. Oder Brechts Maßnahme, Kultbuch derer, die sich derzeit als linke Kämpfer begreifen. Die Maßnahme lehrt, dass allein Gewalt die Wirklichkeit ändern werde, weil nur mit Gewalt diese tötende Welt zu ändern sei. Oder Brechts heilige Johanna, die erklärt, es hilft nur Gewalt, wo Gewalt herrscht. Die sollen alle mit den Köpfen auf das Pflaster schlagen, sagt diese fromme Johanna. Auch der in Europa zutiefst bewunderte Heidegger, der klärte uns auf, der Führerphilosoph muss ein Gewalttätiger sein. Der Führerphilosoph. Schon im Ersten Weltkrieg beklagte Heidegger die Verjudung der Kultur. Und im Zweiten Weltkrieg pries er den Sieg über Frankreich als metaphysischen Vorgang. Auch Rassenzüchtung hielt der für metaphysisch notwendig. Verzeiht meinen Eifer, aber die sogenannten Einfachen, die sind von den sogenannten Komplizierten immer wieder im Stich gelassen worden, von den Philosophen. Selbst einer wie Adorno, ich weiß, ich vergehe mich an den Größten, begrüßte nach 45 das, was man sich jahrelang gewünscht hat. Das Land vermüllt, Millionen von Hans Jürgens und Utes tot. Herz nahm einen Schluck von dem Tee, einen knappen Schluck nur. Hemingway wünschte sich 1945 alle Deutschen sterilisiert. Und Thomas Mann stimmte zu, ja, eine halbe Million muss getötet werden. Denkkatastrophen bei den Weisesten, weil Entscheidendes auch bei ihnen ausfiel. Langensiepen wartete eine Weile, dann fragte er, Entscheidendes? Das Wissen vom Unantastbaren. Die alten Augen blieben fast geschlossen. Jedes Menschen. Eine Weile war es still. Die Liste der Großdenker und als Welt- und Menschenverachter, diese Liste, sagte er, die ließe sich endlos verlängern. Und wie einsam dagegen solche wie Heine oder wie Büchner. Heine 1844, macht die schwarz-rot-goldene Fahne zur Fahne des freien Menschtums mit den 10 Geboten des neuen Weltglaubens. Heine 1844. Herz schwieg nun, bis Langensiepen konkret wissen wollte, was am kommenden Sonntag geplant sei. Das sagen wir dir nicht, Nora schenkte Tee nach. Und das ist auch besser für dich. Kunst wollen sie anbringen, Tricks, Täuschungen, Orchideenkunst. Und als Langensiepen keine Antwort bekam, fragte er, ob unter allen Künsten die hilfreichste nicht doch das Demokratische sei. Nun kommt die Gesinnungsprobe, schmunzelte der 80-Jährige. Und sagte dann mit einer komisch gedämpften Stimme, man wisse doch, Demokratie sei in der Tat die Kunst, die Schlimmeres verhüte. Freilich ohne Garantie. Hitlers Partei sei demokratisch gewählt worden. Auch in Demokratien werde narkotisiert. Käuflichkeit, Reklame betäube die Kenntnislosen. Und am Ende umarmten demokratisch gewählte Führer öffentlich die Grundwerte. Nehmen alsdann Allah in den Schwitzkasten oder Gott und erklärten, seht her, er ist auf meiner Seite. Wer wolle da widerstehen, wo es ums Heilige gehe? Jede Idee oder Religion, wo sie konsequent sei, ende in totalitärem Anspruch, in Kreuzzügen, im Mörderischen gegen die jeweils Ungläubigen. Egal, ob die Machthaber ihren Glaubenswahn selber glaubten, sie nutzten ihn für ihre Machtergreifungen. Und hinter magischem Nebel sei wunderbar zu operieren. Die jüngste deutsche Verfassung aber, die praktiziere eine enorme Erkenntnis. Wenn dieses Grundgesetz gleich zu Beginn sage, die Würde des Menschen sei unantastbar, dann sei das ein einzigartiger Satz. Das Einzigartige ist der Genitiv des Menschen. Nicht die Würde des deutschen Menschen ist unantastbar, nicht die des jüdischen oder des muslimischen oder christlichen, sondern die des Menschen. Und wo immer das gilt, tatsächlich gilt, da ist nicht zu entgleisen. Weder in Denkkatastrophen noch in Tatkatastrophen. Denn im selben Moment gilt die Idee der Nicht-Ideen, der Mensch. Sein Grundrecht, sein Recht auf Lebendigkeit, Würde jedes Menschen. Oh ja, dieser Genitiv des Menschen. Dieser Genitiv gegen alles Höhere und Totalitäre, der bleibt für mich das hilfreichste aller Gebote und Gebete. Verzeiht mein Pathos. Setzte sein Teetässchen auf den antiken kleinen Tisch, zart erklang der Porzellanton. Verzeiht, aber wer leiden musste, der darf auch mal leidenschaftlich reden, wenigstens als 80-Jähriger. Vielleicht musste erst das Entsetzlichste geschehen, ehe am Tatort des Entsetzlichsten der beste aller Grundsätze formuliert wurde. Für den Menschen. Schien dann wieder schmunzeln zu wollen und sagte, das ließe sich auch alles sehr viel einfacher sagen, spielerischer. Zum Beispiel mit dem großen Immanuel Kant, der als junger Mann gereimt habe. Umsonst schwillt das Gehirn von Sprüchen und Gesetzen, lernt nicht der Mensch schon früh das Recht des Menschen schätzen. Finde ich wunderbar. Der junge Kant, umsonst schwillt das Gehirn von Sprüchen und Gesetzen, lernt nicht der Mensch schon früh das Recht des Menschen schätzen. Jetzt kommt es zu einer sehr privaten, persönlichen Begegnung mit dieser sogenannten Nora, dieser jungen Frau, die sich Nora nennt. Und auf diesem Spaziergang bewegt den langen Sieben vor allem eins. Er hat in seiner Absteige, also in diesem Souterrain, einen Zettel gefunden, der offenbar von Mick ist. Und dieser Mick hat ihm auf den Zettel geschrieben, mach keinen Fehler, rät dir Mick. Auf der Höhe Kiefern, goldene Stämme unterm Dunkelgrün, hier oben war gemäht worden, da duftete es nach Heu, nach Minze. Auf den roten Aschenwegen war so früh noch niemand unterwegs, die Bänke waren leer, er blieb stehen. Was also habt ihr vor? Sie schwieg. Beschreibt mir eure Aktion. Langsam. Meinetwegen beschreibt sie langsam. Wenn ich glauben soll, dass das alles hier gewaltfrei laufen soll, dann muss ich alles wissen, Schritt für Schritt. 10 oder 20 Schritte auf dem Aschenweg gingen sie in Richtung Bredeney weiter. Warum schwieg sie? Nun überlegte sie, wie sie ihn neu irritieren konnte, verhexen, ablenken, täuschen, Orchideenmethoden. Er zog das Papier aus der Tasche. Mick war in meinem Souterrain. Ist das eine Drohung? Gab ihr das Blatt. Sie las, faltete das zusammen. Ach, der Mick, ging eine Weile stumm weiter, öffnete das Blatt wieder und zerriss es und schüttelte den Kopf. Das ist keine Drohung, das ist ein sehr ernster Rat. Mick ist hochgradig misstrauisch. Einem Ex-Bullen trauen zu sollen, das überfordert ihn. Er ist ein Feuerkopf, warf die Fetzen in einen Abfallkorb. Wäre das eine Drohung, dann hätte er nicht seinen Namen dazu gesetzt. Keine Sorge, gewalttätig ist er nicht mehr. Er schreibt, ich soll keine Fehler machen. Dann muss ich wissen, was ihr vorhabt. Benötige ich eure Daten lückenlos? Nora gegen Ira? Wie soll das aussehen? Und nach 10 oder 12 weiteren Indianerschritten begann sie zu reden, sehr leise. Leider weiß auch ich nicht, ob einer, der Romane liest, ob einer wie du je begreifen kann, was wir tun werden, was wir tun müssen. Ob du je auf unserer Seite sein kannst. Und wenn du am liebsten... Auch wenn du am liebsten ohne Waffe gegangen bist, mit kleinen Erfolgen, wie mir Herz erzählt hat. Was muss ich begreifen? Zum Beispiel, was es heißt, dass Iren über Jahrhunderte ausgeschlossen blieben von jeder Sorte Macht. Vom Parlament, von den Verwaltungen, vom Schulwesen, von der Erziehung, von Polizei und Heer, von den Gemeinderäten, von den Karrieren der Juristen, der Banker. Das war alles besetzt, jahrhundertelang englisch, protestantisch besetzt. Auch Landbesitz konnten Katholiken weder behalten noch erwerben, es sei denn, sie wurden Protestanten. Ihre Stimme blieb leise, schien aber zu zittern. Das Witzblatt Punch zeigt ihren gerne als Halbaffen, als langarmige Barbaren, die muss man naturgemäß dressieren. Sie setzte sich auf eine der Buchenholzbänke. Dir fehlen 1000 Daten. Er setzte sich neben sie, nicht allzu dicht. Dann sag mir die wichtigsten Daten. Fang an, ich hab Zeit. Sie holte tief Luft, zum Beispiel Bloody Sunday. 5 junge Kerle, die wollten den bewusstlosen Gary Donaghy ins Krankenhaus bringen, hatten den in ein Auto geschafft, kannten aber den Kerl nicht. Und weil sie wissen wollten, wer das war, haben sie unterwegs die Taschen in Garys Sonntagsanzug umgekrempelt, wollten einen Hinweis finden, einen Ausweis, einen Namen, eine Adresse, wurden von Soldaten gestoppt, aus dem Auto gejagt. Gary Donaghy starb. 2 Tage später veröffentlichte die britische Armee Fotos. Der Tote mit aufgekrempelten Hosentaschen, mit umgestülpten Jackentaschen. In diesen Taschen, sagte die Unterschrift, warteten Nagelbomben. Gary Donaghy war eine lebende Bombe. Was meinst du, wie sah sie aus, die Konsequenz der 5? Aus dem Wald vor dem Kruppschloss näherte sich ein Mann im militärgrünen Parka mit hochgeschlagenem Kragen. Noch in derselben Woche gingen sie alle zur IRA, alle fünf. Jetzt hätte er fragen wollen, ob einer von diesen fünf ihr Mick war. Doch direkt fragen schien sie auszuweichen. Von links kam dieser Parker-Mann näher. Langensiepen brummte, warum da einer in dieser Sommersonne mit hochgeklappten Kragen ging und woher sie den kenne. Wieso kenne ich den? Eure Blicke waren nicht zu übersehen. Das melden mir meine Fliegenaugen. Der Parker-Mann ging an ihnen vorbei, schaute angestrengt talwärts, als interessierten ihn die Flugriesen das Gedröhn zum Rhein hinunter. Dünner, langer Haarschopf im Gummiband. Und dann fragte er, welche Seite sie meine, wenn sie auf unserer Seite sage. Die katholische? Weder die noch die protestantische. Die Grundrechte verletzen beide. Mick fragt mich, ob ich je gehört hätte, dass im irischen Süden Protestanten misshandelt würden. John Lennon jedenfalls sang umsonst. Was sang John Lennon? Give Ireland back to the Irish. Lasst Irland den Iren und nicht London und nicht Rom. Ach, über Irland weiß ich nichts, nur Undeutliches, wüste Geschichten von Kobolden und Elfen, wilden Inseln und Steilküsten. Was also wollt ihr Sonntag doch machen in Villa Hügel? Aus ihrer Gesäßtasche holte sie eine grüne Karteikarte und hielt ihm die gebogene Pappe so vor die Augen, dass er mitlesen konnte. Sean O'Casey, der wettert hier über katholische Spießbürger, über katholisches Rauditum. Ach, diese wahnsinnigen Religionen. Hier, Jungs, bringt das alles mal hergeschleppt, damit er das richtig sehen kann. Bringt den gespaltenen Schädel her, das blutige Auge, den zerquetschten Arm. Und lasst den Jesus mal alles ordentlich anschauen. Das ist unsere tägliche Routinearbeit, gnädiger Herr. Und eines Tages werden wir noch mehr leisten. Papistische Bastarde liegen dann zu eurer Linken, Herr, und Protestantenbrut zu eurer Rechten. Ach, diese wahnsinnigen Religionen. So etwas, das fuchst sie, fuchst jeden Irlandverklärer. Die Karteikarte schenke ich dir. Das Zitat steht seit 2 Wochen in meiner Uni-Arbeit. An was arbeitest du? Romantische Umsturzstrategien, ein deutsch-irischer Vergleich. Gib es zu, kommenden Sonntag, da holt ihr euch entweder die Thatcher oder die Queen. Ihre Augen strahlten ihn an, die glitzerten wie Zirkusmanegen. Es wäre schön, wir könnten jetzt irgendwas essen. Gehen wir zu Kemmer, neuerdings stellt er Tische vor seine Trinkhalle. Also gingen sie weiter Richtung Bredeney, schweigend. Langensiepen drückte seine Fingernägel in die Handballen. Mach keine Fehler. Dass kommenden Sonntag eine Aktion geplant war gegen die Queen oder die Thatcher, das hatte sie jetzt gar nicht mehr bestritten. Neben ihren Mokassin-Schritten fand er sein eigenes Gehen schwerfällig, hielt seine Schritte für ungelenk. In seinem Kopf überstürzten sich verwackelte Fotos, Bilder von Gefahr, von gespaltenen Schädeln. Sie ging ihm voraus, machte aber jetzt ihren eleganten Dreher, blieb stehen und ließ Langensiepen auf sich zugehen. Was weißt du über Bloomsday? Bloomsday? Er ging weiter, aber sie stand ihm im Weg. Vor ihr blieb er stehen und dicht vor ihr. Nichts weiß ich über Bloomsday. Kommender Sonntag ist der 16. Juni. Für Literaten ist das Bloomsday, nach Leopold Bloom, der Hauptfigur im Riesenroman Ulysses. Ulysses, dem Roman über einen einzigen Tag im Leben des Mr. Bloom, über den 16. Juni 1904 in Dublin. Real war dieser 16. Juni aber der Tag der Nora Barnacle, der Geliebten des Dichters, einer Frau von der Atlantikküste aus dem irisch-gälischen Galway. Am realen 16. Juni 1904 hat diese Nora dem James Joyce in Dublin zum ersten Mal in die Hose gegriffen, mit Erfolg. Sie lächelte sehr dicht vor ihm. Joyce hatte als Autor bis dahin eher mittelmäßige Erfolge. Seit dem 16. Juni 1904 wuchsen seine Texte erstaunlich über sich hinaus. Seit 1904 begann er allmählich der Welterfolg des sogenannten Jahrhundertdichters mit seinem Ulysses. Kluge Leute sehen die Ursache in seiner lebenslangen Lebensgefährtin, aber nicht nur in Noras erfolgreichen Griffen, sondern vor allem in Noras Schreib- und Redeweise. Grammatikfrei und sehr real, ohne Punkt und Komma und ohne Hemmungen, redete und schrieb diese Frau, ließ schnörkellos raus, was Sache war. Noras nackte Wörter rüttelten den Dichter. Und deshalb ist für alle einsichtigen Leute der 16. Juni nicht Bloomsday, sondern Noras Day. und dich muss ich noch entscheidend lockern. Ging dann weiter in Richtung Frankenstraße und erzählte von Nora Barnacle. Nannte diese irische Nora eine EDC, ohne zu sagen, was denn eine EDC sein könnte. Vor seiner Trinkhalle begrüßte Kemal die beiden lebhaft, bot ihnen den hinteren Tisch und deckte neues weißes Tuch. Und beim Essen, weil überall Leute saßen, redeten sie über andere Sachen, redeten über Ruhrsprache. Langensiepen sagte, im Amok-Koma habe ihm ein älterer Hinz Kunz erklärt, warum er eine bestimmte Kneipe nie mehr betreten werde. Die Kneipe sei ihm zu stinkig, hinterher röche immer alles nach Zigaretten und Pommesfett. Und ich, Idiot, hab dem Pullover im Schrank gehangen. Das ließe sich wiederholen. Und ich, Idiot, hab dem Pullover im Schrank gehangen. Das pries sie, das lobte sie in hohen Tönen, denn schon dem Pullover sei ein Ereignis. Dativ statt Akkusativ. Das verrate, dass man dem nun alles anmerke und abrieche. Und dann sagt er nicht in den Schrank, sondern im Schrank. Das bündelt Tat und Resultat. Im Ruhrgebiet gehen sie nicht ins Kino, sondern im Kino. Kombinieren das Reingehen mit dem schon drin sein. Und die richtige Ruhrfrau geht mit einem Ruhrmann offenbar nie ins Bett, sondern immer im Bett. Und schließlich hat dein Hinz Kunz seinen Pullover nicht gehängt, sondern gehangen. Außer dem Hineinhängen erzählt er gleichzeitig seinen Fehler, das Hängenlassen des Stinkers zwischen den anderen Klamotten, die, da der Pull lange gehangen hat, gleichfalls vermieft wurden. Mann, das ist Volksmaul, hochverdichtend, das ist Lyrik, sag solche Sachen dem Mick. Solche Sachen, sagte Langensiepen, könnte er tagelang erzählen von der Frau, deretwegen er den Job verloren habe und fast den Verstand. Da wollte sie wieder Genaueres über Anita hören. Anita Drögemöller. Er wehrte ab, dann säßen sie noch Tage hier. Auch Anita sei ein Sprechmonster gewesen, ohne Punkt und Komma. Deutsch im Ursprünglichen, im Wortsinn, also läutig, proletisch. Die Leute am Nebentisch sprachen auf, es wurde still. Langensiepen beugte sich vor. Nun halte dein Versprechen. Was macht ihr an Noras Day? Sie betrachtete ihn aus großen Zirkusaugen. In den Manegen turnten Kobolde, wirbelten Artisten. Langensiepen gab nicht auf. Dieser Cognac-Kiosk, der ist inspiziert worden, vorgestern, von Sicherheitsfiguren aus Düsseldorf. Sonntag muss Kemal diese Tische wegstellen. Dann benötige man freie Bahn. Er wartete, sie schwieg, ihre Hand tastete sich auf seine Hand. Er tat unbeirrbar. Was ist dran an Nora gegen Ira? Solche Fragen beantworte ich nur im Untergrund, sagte sie und gab dem Kemal einen Geldschein, der die Rechnung mehr als beglich und verließ den Tisch. Unter den Kruppwaldbäumen an der Frankenstraße sagte sie, Bloomsday sei künftig Nora's Day, der Tag der klugen Frauen der EDC. EDC sei das älteste Wort, das in deutscher Sprache je überliefert worden sei, durch Zufall, im Einband eines frommen Buchs. Und dieses älteste erhaltene Deutsch, was meldet es? Idisi heri lecidon. Und das heißt, kluge Frauen stoppten das Militär. Und das, Langensiepen, das machen wir am kommenden Sonntag. Dann geht es zwischen den beiden noch sehr privat und intensiv einher und mehr bekommt er aus dieser sogenannten Nora heraus, was geplant ist. Und da sagt sie zum Beispiel Folgendes. An Nora's Day ist die Queen plötzlich weg. Kommenden Sonntag verschwindet sie schlagartig aus dem öffentlichen Blickfeld. Und das Blickfeld wird aufschreien, wird weltweit kreischen. Queen Liz, wo bist du? Zum Staatsdinner im Kruppschloss hätte sie erscheinen sollen. Alle Fernsehkameras waren eingeschaltet. Alle westdeutschen Staatsgrößen waren versammelt. Sie erschien aber nicht, kam plötzlich und unerwartet abhanden. Verschwand in einem Glashaus in tropischer Hitze, als hätten fleischfressende Orchideen sie verschlungen. Die Schlagzeilen werden einander erschlagen, die Revolverblätter werden sich gegenseitig erschießen. Londons Blut- und Krawallblatt Sun wird auf Seite 1 nur noch ein einziges Wort drucken. Where? Gellend schreien wird allen voran das Krawallblatt Super Sun. Wo? Wo ist unsere heißgeliebte großbritannische Gesamtmama? Irre. Aber leider vollkommen unmöglich. Das tut mir leid. Irre seid jetzt allein ihr, weil das total schief gehen muss, gleich zu Beginn. Im Gegenteil, wir sind auf Zack, fehlerlos organisiert. Ab Sonntag haust dort drüben hinter der neuen Polstertür für 3 oder 4 Tage Ihre Majestät. Wohnt dort in einer engen, aber niedlichen Klause, wie zu Hause, nur bescheidener, in German Gemütlichkeit und mit irischem Polster- und Teppichscharm, very, very cozy, und sammelt Pollen an ihre Strampelbeine, hochpolitische Informationen, kriegt zu hören, wie in ihrem Königsreich die Grundrechte zertreten werden, was sie unbedingt wissen muss, da sie ja nicht nur weltliches Oberhaupt der Briten ist, sondern auch geistliches. Du schnappst nach Luft. Ja, meint ihr denn, die Queen könnte an den Zuständen in Nordirland irgendwas ändern? Nicht im geringsten, das Regieren besorgt ein Premier, ist uns irgendwie bekannt. Und der Premier ist derzeit eine eiserne Lady, die Queen ist for show, ein sentimentales Symbol, wissen wir, eine Ikone fürs Volk. Und diese Stillmutter, diese großbritannische Beruhigungsikone, die nehmen wir vollkommen ernst und nutzen sie, um Entscheidendes zu verbreiten. Wenn Wählervolk und Medienmarkt kommenden Sonntag händeringend wissen wollen, wo die Queen geblieben ist, dann füttern wir das Wählervolk mit Neuigkeiten. Erinnern die Queen ebenso wie ihre Untertanen an das, was manche für Elisabeths Hauptjob halten, an ihre Rolle als Päpstin. Da hat sie genauso wenig Macht wie ihr Kollege in Rom, ist außerdem eine banale Nettigkeitenfrau, die lebenslang Königin spielen muss, kümmert sich aber lieber um Pferde, um Hunde, um Orchideen, liebt komische Hüte, fliederfarbene Kostüme, seltsame Handtaschen. Eure Zuversicht, die möchte ich haben. Egal wie skurril sie ist das Symbol des großbritannischen Staatsbewusstseins, ein Machtsignal mit enormen Sympathien beim Wählervolk. Und über das, was in ihrem Namen an Unrecht geschieht, werden wir Sonntag nicht nur Lady Liz informieren, sondern alle, die sich dann über ihr Verschwinden aufregen werden. Also weltweit so ziemlich sämtliche Fernsehkonsumenten. Und am Ende weiß man dann überall, nicht nur in Afrika, nicht nur in Asien werden Menschen staatlich beraubt und entwürdigt, auch im selbstherrlichen Europa. Beschreibt mir endlich eure Orchideentricks. Eine gute halbe Stunde weilt Elisabeth ganz offiziell in Heinrich Herzens tropenheißem Treibhaus. Und Professor Herz stellt dort nach etwa 20 Minuten eine sehr freundliche und sehr harmlose Frage. Der Gelehrte wird fragen, ob Frau Königin nun nicht doch Lust habe auf ein wenig frische Luft, auf einen kleinen, netten Rundblick über Krupps Freigelände und Orchideenhügel. Im selben Moment erblickt Madame hinter dem Glashaus einen englischen Luxus-Jeep, den, der ihr seit langem der Liebste ist. Und dann wird sie dort einsteigen und ein bisschen spazieren gefahren, über blumige Hügel und unter mächtigen Kaiserbäumen. Orchideenprofessor Herz hat uns einen geheimen Weg gezeigt, über den man unbeobachtet in den vergitterten Kruppwald hineinfährt und über den man vor allem ebenso ungestört wieder hinauskommt. Auf diesem Geheimpfad transportiert Herz seit 50 Jahren seine intimen bösen Blümchen. Dieses Sträßchen zum Tor 2 erreicht man einzig aus der kleinen Hintertür seines Glashauses. So, diese Einzelheiten wiederum lasse ich alle weg, natürlich. Langsiepen ging im leeren Raum umher, tappte zwischen den 4 Teppicheindrücken herum, Eindrücken vom Arbeitsplatz der Frau Jessica, also die braucht ja für ihre Bordellarbeit ein großes Bett und da sind immer noch im Teppich die Eindrücke von diesem Bett. Als durchmesse er einen Boxring, blieb dann vor ihr stehen und beschwerte sich. Über sie, über die Studentin, die sich Nora nenne, wisse er so gut wie nichts, nicht mal ihren wirklichen Namen und solle trotzdem mitwirken bei einer tolldreisten Aktion. Nora, das sei ja wohl ein Kürzel, ein Signal. Nora in doppelter Version. No Republican Army, aber auch No Royal Army. Und Nora sei wahrscheinlich auch im Deutschen nichts weiter als eine Abkürzung. Aha, und wofür, fragte sie. Nie ohne radikale Aufklärung. Da lachte sie, lachte schwindelerregend, zog ihn zurück auf die Felle, umarmte ihn, küsste ihm viele Körperteile, flüsterte traumhaft und immer wieder traumhaft und sagte, auch die deutsche Version gefalle ihr sehr. Und dann verdrehte sie ihn und verhakte ihn viel gliedrig zu neuen Leibesübungen und Kunststückchen. Aber das wollte ich ja eigentlich alles weglassen, ja. Jetzt am Tag vor dem Sonntag, am Samstag also hat Herz tatsächlich seinen 80. Geburtstag und da feiern sie oben in einem Gasthaus auf einem Gipfel eines Hügels über der Villa-Hügel in der sogenannten heimlichen Liebe, feiern sie diesen 80. Geburtstag mit dem Herz. Es ist gleichzeitig also nicht nur eine Geburtstagsfeier, sondern auch eine, eine endgültige verschwörerisches Treffen derjenigen, die die Aktion durchführen wollen. Und Herz hat am Beginn der Feierei erzählt, dass sie ihm in der vergangenen Nacht etwas Unheimliches geträumt habe. Und jetzt soll er das doch mal genau erzählen, was das gewesen ist. Herz rieb sich sein Runzelgesicht, nahm einen langen Schluck Wasser. Letzte Nacht beschloss der amerikanische Präsident, der Westen müsse seine Grundwerte sichtbar ehren. Im New Yorker Central Park wurde eine Ruhmeshalle errichtet mit den Leitfiguren der zivilisierten Welt. Geehrt würden nun, so hörte ich im Traum, nicht die Zwielichtigen, nicht die, die durch Wörter und Geschichten berühmt wurden, sondern die, die das Eindeutige täten, Taten für das Gute, Heldentaten. In Stein gemeißelt wurden Staatsmänner, Generäle, Feldherren, Kämpfer, Haudegen. Man ehrte Alexander den Großen, Imperator Cäsar, Karl den Großen, Männer der Tat, Präsidenten, sah ich in Stein gehauen, die Herren Jackson und Carson. Ja, man ehrte alle obersten Indianervernichter und Barbarenverfolger, bis hin zu McNamara und Kissinger. Plötzlich jedoch schritten andere den Broadway herauf. Bärtige Gestalten sah ich da, auch zarte, auch weibliche. Da nahten Hannah Arendt und Homer. Ich sah Albert Schweitzer, Sokrates. Im Gesichtergewimmel erkannte ich Jesus und Shakespeare, Cervantes, Jean-Paul, Molière und Goethe. Da ging der zierliche Kant, der dünne Gandhi. Da trug man in einer blauen Sänfte Ingeborg Bachmann. Dahinter gingen Anne Frank, Sophie Scholl, Mark Twain, Charlie Chaplin. Da kam auch Einstein, der tief religiöse Ungläubige. Kurzum, da kamen alle, die sich ihres eigenen Verstandes bedient hatten. Und alle diese Figuren redeten im schweren Takt ihrer Schritte, murmelten zum düsteren Marsch von Beethovens sogenannter Heldensinfonie, immerzu zwei französische Zeilen. Il n'y a sottise dans ma vise. Da wollte Polizei wissen, was hier geredet würde. Und es antwortete ein 23-Jähriger, Büchner. Den hatte man auf seinem Sterbebett aus der Zürcher Spiegelgasse geholt. Und der rief, keine Verrücktheit, die ich nicht liebte. Das schrieb im 18. Jahrhundert François-Marie Arouet, genannt Voltaire. Und der todkranke 23-Jährige warf in meinem Traum mit wunderbarer Kraft einen Stein gegen die granitenen Generäle und Staatsmänner im Central Park. Und siehe, sie zerfielen alle. Begeistert lief ich los, lief zu Büchners Stein, bückte mich und sah noch, dass Wörter darauf standen, hoffte noch, dass es mein Lieblings-Büchner-Zitat wäre, aber ich erwachte. Dein Lieblings-Büchner-Zitat? Aber ich, wäre ich allmächtig, sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das Leiden nicht ertragen. Ich würde retten, retten. Herz war aufgestanden. Los, Freunde, morgen unternehmen auch wir eine aufgeklärt aufklärende Verrücktheit. Ja, und es folgt dann auf den letzten 80 Seiten die Aktion, die ich jetzt auch nicht vorlesen werde. Und jetzt haben wir vielleicht noch ein bisschen Zeit für Ihre Fragen und für Grundsätzliches oder ganz Konkretes.
Ja, erstmal vielen Dank für die Lesung. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen verdauen, schätze ich, bevor wir fragen können.
Ja, es ist der Versuch einer Ergründung dieses Wunders, das es hier tatsächlich in Europa gegeben hat, jedenfalls im Nordwesten, dass tatsächlich da eine Terrorregion zur Ruhe gekommen ist. Also ich hoffe nur, dass es wirklich wahr ist, was uns die Medien melden. Und ich war auch vor kurzem noch in Nordirland. Es ist in der Tat ruhig geworden. Ich bin durch all die Straßen gegangen, in denen ich auch selber schon gesehen habe, wie da demonstriert und gekämpft wurde und Feuer geschmissen und auch Verletzte und Tote zu beklagen waren. Also es ist seit 10, 12 Jahren eine erstaunliche Leistung vollbracht. Und wie kann so etwas geschehen? Und ich habe mich eben, das Buch habe ich ja schon vor 5 Jahren geschrieben, als das noch nicht so ganz klar war, dass es wirklich zur Ruhe kommen würde, dieses Nordirland. Ich habe mich da also ständig mit dieser Frage zu beschäftigen gehabt und eigentlich sollte sich damit ja vielleicht jeder beschäftigen. Wie kann man fanatische Kämpfer von dieser oder jener Seite, wie kann man die wieder zur Vernunft kriegen? Und dieser alte Herz, der sagt da einige, wie ich finde, beherzigenswerte Sachen. Dieser alte Jude, der das überlebt hat. Das wird auch genau beschrieben, wie er diesen Nazistaat überlebt hat. Auch durch eine besondere List, die lasse ich aber jetzt auch weg, weil sie dann in anderes Revier führt.
Die Listen reichen, ja, die haben es dir angetan. Ist es nicht trotzdem ein Pulverfass? Ist es nicht trotzdem ein Pulverfass? Was ist da immer los, wenn diese Orden der Oranier losmarschieren?
Das ist jedes Mal ein Pulverfass, sehr richtig. Und das ist immer um den 12. Juli herum. Da findet im ganzen Monat Juli ein Demonstrieren statt. Dann marschieren die Protestanten, die Oranier, die sogenannten Oranier, durch die katholischen Viertel und provozieren natürlich diese katholischen Bewohner mit ihrem protestantischen Getöse, mit ihren Fahnen und ihren Gesängen, die zum Teil sehr, sehr aufreizend sind. Und es gibt immer wieder Zänkereien und Konflikte und man beschwört die Protestanten, wenn ihr eure Erinnerung an den 12. Juli durch diese Demonstrationen wachhalten wollt, dann müsst ihr das doch nicht unbedingt dort tun, wo die Katholiken wohnen, um sie wieder in ihren alten Groll aufzuwühlen und wieder von Neuem alles wieder hochzuheizen. Also das ist in den letzten 10-12 Jahren auch gut gegangen. Nicht? Es wird zwar dann von anderen, von den Jugendlichen, sowie Fußballbanden, die sich dann also beschimpfen und beschmeißen, auch womöglich mit Steinen, aber es ist bislang gut gegangen. Da ist immer im Juli der Teufel los, das kann man ruhig so sagen. Also der 12. Juli erinnert daran, dass vor 290 Jahren irgendeine Schlacht stattgefunden hat, wobei die protestantische Seite eben die katholische Seite besiegt hat. Ha, welch eine Leistung, nicht? Man weiß, wie Schlachtenglück so funktioniert, nicht? Durch irgendeinen Zufall, durch ein schreckendes Pferd oder was weiß ich, was alles passieren kann. Also ein Massaker der Zufälle, der blutigen Zufälle sind Schlachten. Und daran erinnern die noch immer und da der Anführer damals, der Anführer der siegreichen Protestanten, also ein oranischer Prinz war, deswegen immer dieses Beschwören der orange Farbe. Deswegen schwingen also diese Protestanten dann immer orangefarbene Flaggen. Also es ist eine wahre Kindischkeit. Ich bin da auch mal reingeraten in diese Demonstrationen und musste mir also unheimlich den Mund zuhalten, um da heil wieder rauszukommen, weil die also so furchtbar gläubig sind dann, nicht? Das sind diese Gotteskrieger, nicht? Gotteskrieger haben wir ja überall auf der Welt und ich bin sogar der Meinung, dass dort, wo Terror wütet, fast immer Gotteskrieger am Werk sind, von allen Seiten. Also diejenige, dieses Regiment, das wir heute in Washington haben, ist ja auch nichts anderes als ein Gotteskriegerregiment. Der oberste Kriegsherr dort ist ja einer, der sich täglich oder nächtlich mit Gott bespricht und der ihm einflüstert, wie er handeln soll. Das bekennt er ja immer wieder. Das beteuert also Herr Bush ständig, dass er direkten Draht hat zu Gott. Und Gott wird auch bei allen, die in Amerika gewählt werden wollen, immer fleißig im Munde geführt. Also auch das sind Gotteskrieger, nicht? Und wer natürlich Gott auf seiner Seite hat, was will man gegen den argumentieren, nicht? Da kann man natürlich nichts sagen. Und das hat eben die fürchterlichsten Folgen auf allen Seiten, nach meiner Beobachtung. Und so ist es, ja.
Das Komische ist doch, dass in Irland beide Parteien einen guten Draht zum gleichen Gott haben wollen, ne? Beide nennen sich ja Christen. Was haben denn da, gab es in der Geschichte dieses Konflikts denn auch mal Versuche von den religiösen Führern aus Rom oder sonst woher, da mal irgendwie das zu befrieden?
Das ist das, worauf ich immer gewartet habe, ja. Dass mal die religiösen Führer auf beiden Seiten mal das Wort ergreifen und nicht nur immer den Mächtigen nach dem Munde reden, sondern wirklich mal versuchen, das, was auch bei Ihnen als Vernunft ja manchmal eine Rolle spielt, zu beschwören und als Menschlichkeit und so weiter. In der Tat, Gott spielt ja auf beiden Seiten eine Rolle und man sollte davon ausgehen und meinen, dass so wie Allah auch identisch ist mit Gott, man sollte meinen, wir haben alle den einen selben Gott, wenn es ihn denn gibt. Dann müsste das doch eigentlich funktionieren, dass wir uns darauf auch einigen könnten. Aber im Gegenteil, in der Aufgeheiztheit, in der fanatischen Überdrehung ist jeweils der Gott der anderen Seite verlassen worden. Die haben sich also Gott verlassen benommen, die jeweils andere Seite, und die sind des Teufels. Nicht? Da gibt es entsprechende Verwünschungen und Verfluchungen und Beschwörungen, also entsetzliche Reduzierungen des Gegners auf Teufelsbrut. Also die Papisten sind zum Beispiel für die Protestanten hoffnungslos verloren. Wie kann man den Papst in Rom nachfolgen und ihn anerkennen als oberste Instanz, so sagen die Protestanten? Na gut, aber die Protestanten ihrerseits erkennen die Queen als oberste Instanz. Das ist ihre geistliche Papstinstanz. Also man könnte das also gegenseitig ins Große und Absurde, ins Absurde steigern. Und das wird ja auch von einigen Poeten, zum Beispiel von Sean O'Casey, so gemacht. Da habe ich ja ein Beispiel vorgelesen.
Sie wären ein hübsches Paar.
Bitte?
Sie wären ein hübsches Paar, oder?
Die wären also wirklich ein tolles Paar, der Papst und die Queen. Ja. Und unter dem Titel Die wahnsinnigen Religionen. Nicht? Aber davon haben wir ja auf der Welt nun auch noch mehrere andere. Und das scheint immer derselbe Mechanismus zu sein. Wer also von sich oder seiner Religion oder seinem Gott nun so durchdrungen ist und total überzeugt, neigt offenbar dazu, also auch die Gewalttat nicht zu scheuen.
Das ist ein Punkt, den ich gerne nochmal hinterfragt hätte. In dem Roman schaust du dir diesen Konflikt an und erzählst eine Geschichte drumherum und hast ja deinen Vortrag auch überschrieben, dass womöglich dort ein Terror endete in Nordirland. Mit der ganzen Geschichte bist du sehr vertraut und hast dir die ganze Sozialpsychologie da angesehen und so weiter und so fort. Welcher Mechanismus, also du beschreibst den, der zum Konflikt geführt hat, aber welcher Mechanismus hat rausgeführt aus dem Konflikt? Wo ist genau der Punkt? Weil wenn wir den ja hätten, wenn wir den irgendwie benennen könnten, greifen könnten, dann hätten wir womöglich einen Ansatzpunkt, wie wir andere Konflikte dieser Art auch lösen könnten, oder?
Das Weg von dem grundsätzlichen Bestehen auf der eigenen Wahrheit. Nicht ich bin der Besitzer der Wahrheit, du nicht. Wenn man von diesem Grundsatzkonflikt mal wegkäme und sich in ganz zwischenmenschliche Annäherungen begeben könnte, also zum Beispiel Menschen, die sich zufällig treffen, die sich mögen und die sich dann womöglich auch lieben und verheiraten, stellen plötzlich fest, der andere ist ja Protestant, ich bin Katholiken. Plötzlich wird die Sache grundsätzlich. Wenn man dieses dann überwinden könnte und sich beim menschlichen Aufhalten bleiben könnte. Das ist wohl zwischen Priestley, dem Anführer der Protestanten, und es fällt mir der Chef der Katholiken nicht ein. Also die waren an sich auch Spinnefeind. Aber selbst dieser Priestley, der ein unheimlicher alter Knorz ist, über 80 Jahre, der führt die Protestanten an. Und der hat immer nie, das Wort never stand immer über seinen Reden, also nie mit den Katholiken irgendeine gemeinsame Sache machen. Und dieses nie, dieses never hat er sein gelassen. Er ist irgendwann mal über seinen Schatten gesprungen. Nicht? Diesen Akt muss man irgendwie vollbringen, aus seinem grundsätzlichen Wahrheitsbesitz herauskommen und sich gegenseitig als Menschen wahrnehmen und als sonst gar nichts. Und das ist wohl schrittweise jetzt auch geschehen zwischen diesen gegenseitigen Anführern der politischen Parteien. Und sie bilden im Moment eine gemeinsame Regierung. Und es ist ihnen auch von der USA und von London, also von Washington und von London, ziemlich gehörig Druck gemacht worden. Ihr müsst hier jetzt endlich mal zur Vernunft kommen. Und wir im Westen können nicht sozusagen zum Beispiel den Gotteskriegern der Moslems große Lehren erteilen wollen, wenn wir in unserem eigenen Westen es nicht schaffen, von solchen Idiotien herunterzukommen. Und das ist dann tatsächlich gelungen, jedenfalls im Nordwesten. Es ist anderswo auf dem Balkan noch nicht so sehr der Fall, jetzt im Kosovo zum Beispiel. Und da gibt es immer wieder neuen Grund, sich zu erschrecken und vor neuen Attentaten fürchten zu müssen.
Man kann ja nicht immer warten, bis die Betonköpfe 80 sind und bröckeln, ne?
Ja, Ian Peasley ist in der Tat sehr alt und vielleicht ist es der nahe Tod, der ihm nun statistisch bevorsteht. Und das ist in der Tat, wäre immer wieder zu viel verlangt, wenn man erst warten müsste. Deswegen meine ich, dass jedenfalls so viel wir dazu beitragen können, in Romanen oder als pädagogischer Mensch oder in Schulen, dass wir die Erinnerung an die Grundrechte jedes Menschen einfach als Wichtigstes in all unserem Tun und Denken und Arbeiten anerkennen müssten. Nicht? Wir haben tatsächlich, so wie ich es den Herz hier sagen lasse, wir haben tatsächlich ein wunderbares Grundgesetz. Und es musste erst das Fürchterlichste passieren auf deutschem Boden, bis wir eine solche Verfassung bekommen haben. Mit dieser klaren Formulierung, die Würde des Menschen, nicht des christlichen oder des abendländischen oder des CDU-Menschen oder des muslimischen, nein, der des Menschen. Das ist ganz entscheidend. Nicht? Und darauf baut sich alles andere auf und darauf muss man sich immer wieder berufen können in einem Rechtsstaat.
Wenn sie denn erstmal da wären, die Rechtsstaaten, manche tun sollten.
Ja. Ja, nun ist ja auch immer von der CDU noch wieder die Berufung auf Gott, wird ja immer wieder gewünscht, auch in der neuen EU-Verfassung, der europäischen Verfassung, soll das nun auch wieder doch geschehen. Gut, also das sei ihnen auch gegönnt und es ist ja auch so inzwischen Praxis gewesen, dass wenn Minister vereidigt werden vom Parlament in Bonn oder jetzt in Berlin, dann berufen sich die CDU-Minister meistens auf Gott. Sie sagen dann am Schluss ihres Verfassungseides, so wahr mir Gott helfe. Und die meisten SPD-Minister oder FDP-Leute und die Grünen auch, die lassen diesen Zusatz dann weg. Das ist meiner Ansicht nach eine grundsätzliche Hilfe, wenn man das weglassen könnte. Und sich nicht gegenseitig ins Abseits stellt, nicht? Wenn man sich einfach gegenseitig nur menschlich wahrnimmt und alles Übrige, Metaphysische beiseite lässt. Denn das führt uns in schwindelerregende Aktionen.
Ist ja auch immer ein bisschen vermessen, wenn der liebe Gott jedem helfen soll. Ne?
Ja, sogar die Fußballer, wenn sie ein Tor geschossen haben, bedanken sich ja immer sofort. Also wo der überall mitmischt, das ist ja wirklich sagenhaft. Das ist schon... Na gut, also diese Naivität sei ihnen gegönnt, aber es führt eben von daher dann auch am Ende zu den Mordtaten. Nicht? Also wer tatsächlich von diesen Dingen so durchdrungen und überzeugt ist und dass alles andere des Teufels ist, der ist voll in der davon durchdrungen, dass er diesem Gott auch nun zum Durchbruch verhelfen muss. Das ist ja auch unsere eigene Kreuzzugsideologie gewesen, als wir im Mittelalter immer wieder nach Jerusalem gezogen sind und dort Blutiges angerichtet haben. Oder in der Türkei, schon beim Durchqueren der Türkei. Ich habe mal einen Film zu machen gehabt mit der Bagdadbahn durch unbekannte Türkei. Da haben die Deutschen mal eine Eisenbahn gebaut, von Istanbul diagonal durch Türkei in Richtung Bagdad. Und damals war ja alles das Osmanische Reich, das Türkische Reich. Und da begegnete ich beim Filmemachen dauernd den Resten unserer Kreuzzugsheere. Damals gab es auch listige Gegner der Kreuzzügler. Die haben den Weg vernebelt. Die haben sie in die Salzwüsten geleitet. Die haben natürlich gefragt, sozusagen mal ganz simpel gesagt, wo geht's denn hier nach Jerusalem? Dann waren immer welche da, die auch listig das Heer dann, ja, da hinten, da müsst ihr da wo dieser See da schimmert, nicht, da müsstet ihr hin. Und dann war das eben nur eine Fata Morgana und ein Salzsee oder eine Salzwüste sogar. Also das hat eine alte Geschichte, diese Gotteskriegerei. Nicht?
Du hast ja einiges an... Stellen bei den Philosophen gefunden, bei manchen Philosophen, die zeigen, wie
verirrt die großen Köpfe sein können.
Ja.
Vielleicht eine kleine Ehrenrettung der Philosophie.
Ja.
Im 20. Jahrhundert war ein großer Pfad in der Philosophie, schlichtweg den Wahrheitsbegriff auseinanderzunehmen.
Ja.
Und aufzuhören, davon auszugehen, dass es eine absolute Wahrheit gäbe, die immer wahr ist, für alle wahr und für alle Zeiten wahr und so weiter, sondern begreifen zu lernen, dass Wahrheit zuerst einmal ein sprachliches Phänomen ist, das sprachgebunden ist, das kulturgebunden ist, das zeitgebunden ist, das sozialgebunden ist. Wenn man das begriffen hat, dann kann man nicht mehr anfangen, im Namen der Wahrheit dem anderen den Schädel einzuschlagen. Dann weiß man, dass man jetzt vielleicht eine mögliche Wahrheit besitzt, aber eben nicht die.
Ja, ich habe jetzt nur gemeint, hochverehrte Philosophen auch mal ein bisschen relativieren zu müssen und die
richtig,
Wahrheit
ja.
über die Philosophen auch mal ein bisschen in neues Licht zu tauchen. Also da der immer wieder gern zitierte große Schopenhauer und dann auch die anderen, die ich zitiere, Nietzsche, nicht, der im Grunde das ganze Nazi-Programm vorweggedacht hat. Immerhin gibt es von Nietzsche aber auch etwas anderes. Vielleicht tue ich jetzt auch mal was für die arme Philosophie. Da kommt später der langen Sieb nochmal dem Rückter dem Herz zu Leibe und sagt, was haben Sie denn da über den Nietzsche gesagt? Das ist ja entsetzlich. Ja? Sagt, der Nietzsche hat schizoide Züge, der hat auch ganz genau das Gegenteil, hat er auch gesagt. Der habe nicht nur die Menschenverachtung der Nazis vorausgedacht, sondern auch Folgendes. Habe einen der frühesten und stärksten Texte in Sachen Gewaltfreiheit geschrieben. Herz nahm die Hand nicht von den Augen und sprach sehr konzentriert, fast ohne Ton. Er kann das also auswendig. Und es kommt vielleicht ein Tag, an welchem ein Volk freiwillig ausruft, wir zerbrechen das Schwert, und an welchem es sein Heer bis in die letzten Fundamente zertrümmert. Sich wehrlos machen, das ist das Mittel zum wirklichen Frieden, schreibt Nietzsche. Und nach einer Pause, auch das liest man bei ihm in Der Wanderer und sein Schatten. Also nur mal jedenfalls in Sachen Nietzsche eine Wiedergutmachung. Ich weiß von der Philosophie und ihren Wahrheitszweifeln, okay, aber manchmal dreht es auch mit ihnen ganz privat durch. Also Schopenhauer ausgerechnet diejenigen testamentarisch begünstigen zu wollen, die den Robert Blum hingerichtet haben und die anderen Freiheitsbewegten massakriert haben, das ist schon einfach ein starker Tobak.
Ja, das Komische ist, dass man selten jemand findet, bei dem Werk und Leben tatsächlich in eins gehen. Ne? Und da ist dann oft die Luft. Und bei den Philosophen nicht minder als bei vielen anderen.
Und was mir auch sehr gefallen hat, unser Groß-Goethe, also einwandfrei unser allergrößter und am meisten bewunderter Dichter in deutscher Sprache, Goethe hat seinem eigenen Sohn, als er ins Studium loszog, empfohlen, nach Heidelberg zu gehen und dort, er wollte Jurist werden, und dort den Code Civil zu studieren. Das war der soeben von Napoleon erst eingerichtete Menschenrechtskatalog, der hervorgegangen ist aus der Französischen Revolution und den aber Napoleon, man mag halten von ihm sonst, was man will, den Napoleon als gültig für den Staat und alle auch von ihm eroberten anderen Regionen etabliert hat. Und Goethe schickt seinen Sohn August ins Jurastudium und sagt ihm als erstes und wichtigstes, studierst du den Code Civil, also die erste gültige Menschenrechtsformulierung in allen Einzelheiten. Also das lässt mich zum Beispiel vor so einem Goethe, der sicher auch viel Privates, Unratartiges angestellt hat, lässt mich vor so einem großen Geist denn doch auch wieder in Respekt verharren. Ihm wurde das auch immer vorgeworfen, dass er ein Napoleon-Bewunderer war. Die Deutschen haben ja alles getan, um Napoleon zu bekämpfen und ihn zu verwünschen. Und dann gab es die Freiheitskriege gegen die Besatzung durch die napoleonischen Truppen. Und diese Freiheitskriege sind von fast allen deutschen Dichtern auch und den Romantikern vor allen Dingen unterstützt worden. Und in einer ganz kurzen Sicht einfach deswegen, weil die Franzosen uns besetzt haben, unser edles deutsches Vaterland besetzt haben. Aber mit dieser Besetzung ist auch durch Napoleons Maßnahmen auch der Code Civil nach Deutschland gekommen. Diese neue Gesetzgebung, die Rechte, die Grundrechte des Menschen achtet. Das aber hat alles für die romantischen Dichter dann gar keine Rolle mehr gespielt. Kleist war einer der wütendsten Hasser alles Französischen und alles Napoleonischen und viele andere auch. Aber so einer wie Goethe blieb cool und sagte, nein, da kommt auch Gutes herüber. Nicht? Was? Denkt mal über die Freiheitskriege, wenn ihr Historisches erarbeitet, denkt mal über die Freiheitskriege nach. Wer war denn eigentlich der Freiheitsbringer? Naja, und deswegen konnte dann auch 1848 nicht gelingen, weil eben große Teile in Deutschland eben von den Grundrechten und Menschenrechten eigentlich wenig hielten und einfach nationalistisch dachten und machtbewusst waren und sonst gar nichts.
Ja, den Respekt davor sollte man aufbringen, auch den Respekt vor so viel Sprachgewalt und Wissen. Herzlichen Dank. Nächste Woche wird ein Name wiederfallen, der heute Abend ein paar Mal fiel, nämlich der Name Georg Büchner. Nächste Woche werden wir nachgehen, die Wanderung, die ein Schriftsteller, über den Büchner geschrieben hat, Lenz, gegangen ist durch die Vogesen. Herzlichen Dank und schönen Abend Ihnen.